Ich möchte mit euch heute, wie wir das schon ein bisschen angedeutet bekommen haben, einen Bibeltextabschnitt aus dem Lukas-Evangelium durchgehen im Kapitel 18. Kapitel 18 heißt, es ist schon weit fortgeschritten in der Geschichte, die uns da erzählt wird vom Evangelisten Lukas. Wir hören eine Leidensankündigung Jesu und danach noch was ganz anderes ist, auf den ersten Blick. Aber was Lukas direkt nach dieser Leidensankündigung stellt, nämlich eine Heilungsgeschichte. Und ich möchte mal ein bisschen drauf gucken, wie das wohl doch ganz etwas tiefer zusammenhängt. Wir sind, wie Birte schon gesagt hat, vor der Passionszeit. Und dort konzentrieren wir uns auf das, was mit Jesus passiert, dass er leiden und sterben wird. Ja, und heute haben wir so einen ersten kleinen Einstieg in diese Richtung. Und während wir den Farsi-Text hören, habe ich wieder eine herausfordernde Frage für diejenigen, die Farsi noch nicht verstehen. Und zwar möchte ich die Frage stellen, kann mein Leid auch eine gute Seite haben? Ich steige mit euch ein in den ersten Abschnitt, in die Leidensankündigung von Jesus. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch am dritten Tag danach wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von all dem. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Jesus nimmt seine Jünger beiseite, separiert sie von der Menge, setzt sich mit ihnen zusammen in eine ruhige Ecke, in einer ruhigen Minute und sagt, siehe, hätte da jetzt eigentlich stehen können, aber ich habe geschrieben, passt auf, denn das heißt ungefähr das Gleiche. Ja. Siehe, seht, stellt euch vor, jetzt hört genau hin, passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf und so weiter und so fort. Das ist nichts für die Volksmenge, das ist nichts für alle. Jesus weiht sie vertrauensvoll ein und das ist ihm jetzt ganz wichtig. Er nimmt sie ganz besonders zusammen und will ihnen jetzt etwas mitteilen. Er kündigt an, was sein wird. Er wird leiden und er wird sterben. Er wird auferweckt werden, er wird auferstehen. Und das tut er natürlich in der Voraussicht, dass er das auch tun wird. Ja, er kündigt auch an, ich werde das eingehen. Das wird mir nicht einfach nur widerfahren, sondern das werde ich auch angehen. Dem werde ich nicht entgehen. Interessant bei der Aufzählung, was dem Menschensohn passieren wird, da haben wir in Vers 33, wer jetzt vielleicht genau hinhört und die ganze Geschichte genau kennt, der wird sich jetzt wundern, warum da überhaupt nichts von der Gerichtsverhandlung steht. Ne? Fehlt da. Kündigt sein Leben an, wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Die Gerichtsverhandlung fehlt in dieser Aufzählung. Ich dachte mir dann, naja, wenn Lukas, der Evangelist, das rauslässt, was an anderen Stellen genannt wird, was ist der Sinn davon, dass er das tut? Ich denke, es ist hier dem Lukas nicht wichtig an der Stelle, wer Jesus verurteilt oder wer ihn kreuzigt oder ob das ungerecht ist. Der Fokus liegt auf etwas anderem, nämlich darauf, dass er leiden wird und dass er auferstehen wird. Also wir haben hier den Leidensweg hauptsächlich vor Augen. Jesus geht also den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Das kündigt Jesus an. Nun, die Jünger sehen das nicht. Und ich möchte sagen, in Anführungsstrichen, sie sehen das noch nicht. Sie kriegen das nicht vor Augen. Ja, passt gut auf. Seht, stellt euch vor, wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde dort getötet. Das kriegen die nicht hin. Das können sie sich nicht vorstellen, kriegen sie nicht vor Augen. Sehr, sehr intensiv und sehr stark, dreifach wird ihr Unverständnis dargestellt. Ja, sie verstanden nichts von all dem, der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen, sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Warum verstehen sie nicht diese klare Ansage, möchte man sich wundern. Aber versetzen wir uns doch mal in die Jünger. Machen wir mal diese kleine Empathieübung und versuchen zu verstehen, wir haben vielleicht einen Lehrer, ein bisschen parallelisieren, oder wir haben jemanden, der unseren Hauskreis leitet. Und wir sitzen zusammen und er sagt, Mensch, heute sind wir nicht so ganz viele, heute ist der engste Kern heute da, ich muss euch was sagen. Oder so, ja. Während Jesus ihnen das sagt, da lebt er ja und er ist da. Sie gehen den Weg, den der Lehrer mit ihnen geht, sie sind unterwegs, sie erhoffen sich den großen Umschwung, sie erwarten sehnsüchtig, dass Israel als Volk Gottes wiederhergestellt und stark wird. Warum denn sterben? Der soll doch noch verändern und regieren, auch wenn wir manchmal demütig sein müssen und lernen müssen immer noch von ihm. Noch ist da doch gar keine Spur von gewaltsamen Gegnern. Wovon redet er eigentlich? Das sind alle sehr ahnungslos. Wir wissen natürlich aus der ganzen Geschichte, aus dem Lesen und aus dem späteren Verlauf, dass die Jünger zu unserer Überraschung sehr, sehr spät erst verstehen, was er damit meinte, nämlich lange nach seiner Auferstehung erst. So nach und nach und was da alles so passiert ist. Also das dauert noch lange, ehe sie das kapieren. Ja, also es muss erst noch das ganze Leid, das muss erst noch passieren, das muss erst noch der Tod, die Auferstehung, alle Begegnungen müssen erst noch, erst dort mit den Begegnungen des Auferstandenen erschließt es sich ihnen, dann werden sie erst sehen. Und ausgerechnet an diese Blindheitsgeschichte der Jünger, die sich hier sozusagen, die so plötzlich aufgeht nach dieser Leidensankündigung, schließt Lukas folgende Begegnung an. Und ich nenne sie vom Sehen und Nichtsehen. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorüber, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Jesus kommt in die Nähe von Jericho, seltsamerweise fehlen die Jünger. Diesmal ist Jesus alleine und die Geschichte vom Sehen und Nichtsehen, die sich fortpflanzt, dürfen die Jünger nicht miterleben? Sie werden nicht Zeuge dieser Begegnung, dass jemand sehend wird. Sie gehören noch nicht zur Menge, die Gott für dieses Wunder lobt. Noch nicht zur Menge, die etwas von dem sieht, was da passiert. Nun, wir haben da den Blinden, der mitkriegt, wie die Menschenmenge vorbeizieht. Der Blinde hat sicher an einer Straße gesessen, die nicht weit abseits ist, denn da verdient er kein Geld beim Betteln, sondern er sitzt da, wo die Leute vorbeikommen. Deswegen kriegt er die Menschenmenge mit. Und ja, er unterhält sich da und kriegt mit, Mensch, jetzt ist dieser Jesus von Nazareth da. Und was macht der Blinde? Er sagt sofort, er ruft ihn und nennt ihn Sohn Davids. Der Blinde nennt Jesus den Sohn Davids. Und spielt damit sofort auf den Messias, auf die Königsherrschaft, auf den nachfolgenden König an. Ja, in den Augen des Blinden, ist Jesus bereits der König. Der Blinde sieht etwas, was andere noch nicht sehen. Der Blinde setzt seine Hoffnung auf den Messias und drückt damit aus: Du, der du hier vorbeiziehst, der du von deinen eigenen Jüngern noch nicht als der erkannt wirst, der im Tod und in der Auferstehung der König sein wird, du wirst herrschen. Das kann ich schon jetzt sehen, obwohl ich blind bin. Und ich kann das schon jetzt sehen in meinem Leid als Bettler an dieser Straße. Die Menschenmenge ist mit Jesus unterwegs und sie finden es toll, dass sie ihn haben. Ja, jetzt sind sie bei ihm. Jetzt bloß keine Störung von irgendeinem Bettler, der uns da jetzt anhält in unserem Tross. Und sie sehen wenig, sie verstehen wenig. Die Jünger vorher haben es gar nicht geblickt. Aber der Blinde, der im Leid an der Straße sitzt, der ist ein Visionär. Der sieht etwas. Und was für eine große Hoffnung er hat, das wundert mich, das erstaunt mich und das lässt mich aufblicken. Mensch, wenn Jesus, dieser Mann, der hier unterwegs ist, von dem ich mir so sicher bin, dass er der König ist, wenn er Israel wiederherstellt, dann doch auch meine Augen. Das sind vielleicht die Gedanken dieses Blinden. Wiederherstellung dessen, was doch eigentlich sein soll. Und die Menge raunzt ihn an. Sie sind halt blind. Sie sehen nicht, was der Blinde sieht. Jesus lässt aber ihn zu sich bringen. Er ließ ihn zu sich holen. Und sagt damit vielleicht schon, es ist reingedeutet, aber ich denke, dass Jesus auch ein bisschen klar war, wie die Konstellationen sind. Jesus lässt ihn bringen. Er nimmt die Menge mit rein in diese Tat. Er nimmt die Menge mit in dieses Neuwerden hinein, in das Geheiltwerden. Er sagt, er nimmt die Menge mit hinein in diese Tat der Wiederherstellung. Tätige Menschen sind in die Wiederherstellung, in das Heilwerden von Menschen einbezogen. Ein kleiner Seitengedanke in dieser Sache. Da, wo Leid und wo Hoffnung sich mischt, spielen immer auch andere Menschen eine Rolle. Nun steht der Blinde vor Jesus und fragt: Was willst du? Und wir finden es absurd. Also ist ihm das fremd, das Bild von Blinden, die an der Straße sitzen, oder erkennt er das nicht? Also das ist ja Quatsch. Er bittet ihn wohl, nachdem er nach Erbarmen, einem allgemeinen Ausdruck würde ich sagen, ihn gefragt hat, gebeten hat, sagt er: Also was willst du? Was ist es, was du willst? Und bis hierhin könnte man sich noch fragen, was diese Begegnung jetzt mit dem Blinden und Jesus mit der Leidensankündigung zu tun hat. Und ein bisschen habe ich schon den Faden gesponnen von Sehen und Nichtsehen. Aber ein starker, starker Hinweis liegt hier im Wort des Blinden, was er sagt: Ich möchte sehen können, ist zu wenig im Deutschen ausgedrückt. Ich möchte es ein bisschen umschreiben. Da steht im griechischen Urtext ein Wort, was nicht nur sehen bedeutet, sondern was eine Vorsilbe hat, die sowas bedeutet wie aufsehen. Das heißt, wenn dieser Blinde sagt, ich möchte aufsehen können, könnte man sagen, nun, bisher war ich gebeugt und konnte nicht sehen, ich habe nur nach unten ins Schwarze geguckt und ich will aufsehen können. Es hat auch noch die Bedeutung, die damit schwingt, dass er wieder sehen will. Dass er wieder aufsehen können will. Und in dieser erweiterten Bedeutung dieses Wortes, was der Blinde hier verwendet, nicht nur ich will sehen können, ich will, dass meine Augen wieder heil sind, sondern ich will wieder aufsehen können, ist viel mehr enthalten. Nämlich: Herr, König, auf den ich meine Hoffnung setze, stelle wieder her, was Gott für mich vorgesehen hatte. Das Sehen. So wie er hofft, dass dieser Jesus von Nazareth oder in seinen Augen der König Israel wiederherstellt. So erweitert er das auf sich, ich will wieder sehen können. Es ist mehr als nur mach mich sehend, sondern stell mich wieder her. Und damit gerät das Heilungswunder als solches ein bisschen in den Hintergrund und mehr diese Gesamtheit der Rettung kommt in den Vordergrund. Dass es hier nämlich auch darum geht, steckt in der Antwort, die Jesus ihm gibt. Fragt, was möchtest du von mir, mir sehen können? Du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich sehend gemacht oder dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist ein Wort, das was den Sinnhorizont erweitert. Es geht nicht nur darum, dass er jetzt sieht und dass seine Augen gehen, dass sie funktionieren, sondern dass dieser Blinde zu Recht gehofft hat auf eine umfassende Wiederherstellung. Und damit hat der Blinde viel weiter gehofft als die ja so gebildeten Jünger. Die Jünger, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, so 17 Kapitel schon, nee, nicht ganz, aber fast, so 15 Kapitel jetzt mal grob geschätzt, mit ihm unterwegs sind und von ihm lernen und eigentlich doch wissen sollten, die konnten nicht so weit denken und hoffen. Und auch nicht die Menschenmenge, die da gerade mit Jesus unterwegs ist, die Leute, die da sich sammeln und da gerade interessiert sind, die und die gesund ist. Die gesunde Menschenmenge konnte am Anfang noch nicht so weit hoffen und das sehen. Die wollte diesen Jesus für sich. Die wollte mit ihm gehen und ungestört sein und das toll finden und jetzt mal was Schönes sehen. Aber bei den Blinden, da sehen wir die Hoffnung, die sich auf diesen König setzt, auf diesen, der wiederherstellt. Wir sehen die Hoffnung im Leid. Und auch nur im Leid am Anfang dieser Geschichte. Und damit kommen wir so vielleicht ein bisschen an die Frage ran vom Anfang. Hat mein Leid möglicherweise auch eine gute Seite? Vielleicht. Wenn wir sagen können, dass wir hier die wirkliche tiefe Hoffnung gerade im Leid entdecken, dann ist es vielleicht ein kleiner Haken. Erstaunlich ist bei diesem Blinden der durchgängige Wille, dass er brüllt, also der Blinde, ja, dass er brüllt und schreit und nicht loslässt, hab Erbarm mit mir, ich möchte wieder aufsehen können. Und dass er durchgängig Gott vertraut, da ist nichts mit, da ist nicht der Glaube oder das Zweifeln, die Frage. Er vertraut und auch nach der Heilung, da feiert er Gott für die Erfüllung seiner Hoffnung. Und wir erkennen vielleicht, dass die Blindheit und das Sehen hier eine ganz besondere geistliche Dimension bekommen. Und es scheint beim Evangelisten Lukas auch ein starkes Motiv zu sein, was immer wieder vorkommt. Denn wir haben später die Emmaus-Jünger. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Wann erkennen die Jünger erst, wer Jesus wirklich ist? Nachdem sie Meilen gegangen sind mit ihm nach Emmaus. Und erst dort irgendwann begreifen sie und erkennen sie so ein bisschen, was mit dieser Hoffnung eigentlich geworden ist. Was aus diesem Zusammenbruch, dass Jesus gestorben war, eigentlich geworden ist, der Auferstandene und Lebendige. Dort sehen sie erst, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Oder auch, als der Apostel Paulus, als er noch Verfolger ist, vor Damaskus vom Pferd klatscht. Entschuldigung, aber das müsste ich mal ein bisschen. Weil er gegen den Auferstandenen arbeitet und er dort überwältigt wird. Man muss ja 3 Tage blind sein. Und danach, als er dann mit einem Nachfolger spricht und sich ihm anvertraut und sie zusammen beten, dann kann er wieder sehen. Ja, also Blindheit und Sehen ist bei Lukas stark verknüpft mit Umkehr, Befreiung, mit Neuwerden und Wiederherstellung. Die Botschaft also in diesem Zusammenhang dieses Textes ist, die Herrschaft Jesu wird nicht durch Wundertaten bewiesen oder festgelegt, sondern das Heil von Gott kommt durch die Wiederherstellung des leidenden Menschen. Oder das Heil von Gott wird sichtbar und lebendig in der Wiederherstellung des leidenden Menschen. Kann das vielleicht eine kleine Antwort auf die Anfangsfrage sein? Und allen voran ist Christus selbst gewesen, der das ja hier in der Leidensankündigung vorher gesagt hat. Das ist der Plan, den Gott mit mir geht. Und vielleicht ist das auch, wenn wir an Christus Nachfolge denken und an Konsequenz, vielleicht auch ein Plan Gottes mit uns. Oder zumindest ließe sich so mein Leid, was ich erlebe in dieser Welt und in meinem Leben, so einordnen, dass ich sage, das Leid, was ich erleben muss, ist im Glauben an diesen wiederherstellenden Gott ein Vorbote für die Wiederherstellung. Das Leid als Vorbote für die Wiederherstellung. Und zwar ganz und gar in Gott zu sein. Das beginnt heute und steht für immer nach meinem leiblichen Tod. Und darauf zu hoffen, rettet. Darauf zu hoffen, rettet. Auch die Menge, die erst als Menschenmenge erklärt wird, wird mitgerissen. Sie wird zur Volksmenge. Das ist tatsächlich so. Auch im Urtext sind es erst eine lose Menschenmenge und am Ende wird sie als Volk betitelt und es klingt schon der Geschmack an von Gottes Volk. Ein Volk, das mit Jesus geht. Ein frohes Gottesvolk. Aus losen einzelnen Menschen werden Geschwister, die Gott loben. Für uns gilt also bei der Frage, kann mein Leid auch eine gute Seite haben? Ja, gerade Leid verweist schon auf die Wiederherstellung. Schon im Leiden ist das Heil verborgen. Der Mensch, der glaubt und der hofft, der kann das erkennen und wird Wiederherstellung erfahren. Das will ich hoffen. Und dann kann auch langes Leiden getragen werden, wenn ich weiß, dass dieses Leiden nicht das Letzte ist, was bleibt, sondern dass Wiederherstellung bevorsteht. Der Blinde erlebt das schon, als Jesus noch lebt, also sehr, sehr früh. Und der Blinde erlebt die Wiederherstellung, nämlich das, was Johannes der Seher in der Apokalypse, also in der Johannes-Offenbarung, sagt, als der Auferstandene auf dem Thron sitzt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Ja, das ist der johannäische Schlusssatz in dieser Wiederherstellungslinie. Wenn ich das vor Augen halte, dann wächst auch Hoffnung in mir. Dann werde ich natürlich immer noch wissen und damit rechnen müssen, dass Leid in mein Leben tritt. Aber es wächst auch Hoffnung in mir. Dann wächst mein Mut, mit Leid zu leben, weil ich weiß, wem ich am Ende ja doch ganz gehöre und in den ich ganz und gar eingehen darf. Wir gehen auf die Passionszeit zu, das hast du gerade gesagt, Birte. Diese bevorstehende Passionszeit. Ja, da geht man manchmal ja in die Übung rein und verzichtet. Und diese bevorstehende Passionszeit kann eine Übung sein, der Leidensnachfolge Jesu. Nämlich dieser Verzicht auf etwas kann als Erfahrung von Mangel oder Leid von selbst freiwillig ins Leben eingebaut werden. Das ist nur eine Möglichkeit, diese Passionszeit wahrzunehmen und zu erleben. Also Verzicht als die Erfahrung von Mangel und Leid, was uns auf Jesus und sein Leiden ausrichten kann. Das könnte man machen. Ich wünsche euch, dass eure Herzen bewahrt bleiben in Jesus Christus, im Leben und im Leiden und in der Hoffnung auf Wiederherstellung in diesem Leben und auch danach. Amen.